Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf das glückliche Los gleich mehrfach, beziehungsweise hat es versucht, Yannick Süß. Jetzt muss ich das schon wieder erklären, das ist jetzt schon wieder seltsam anmoderiert. Also, ich habe Yannick Süß häufiger schon versucht, vor mein Mikrofon zu bekommen und dann hat es ganz oft nicht geklappt und ehrlich gesagt lag es an großen Teilen an mir, beziehungsweise die Schuld kann ich ja tatsächlich abgeben an meinem Internetanbieter. Regelmäßig gab es da Probleme, ausgerechnet immer in den Zeiträumen, wo wir dann Platz in unserem Kalender gefunden haben, und jetzt aber hat es geklappt und ich bin so froh, denn Yannick Süß ist ein hochspannender Mensch mit einem hochspannenden Job, denn er macht Musik, aber nicht irgendeine Musik, sondern er komponiert Musik und Soundtracks für Videospiele. Und auch hier wieder nicht für irgendwelche Videospiele, sondern ausgerechnet für welche, die auf meiner Festplatte ständig rotieren. Vor allem sind es die historischen Paradox-Titel. Und damit meine ich, Victoria 3 hat er Musik für gemacht, Crusader Kings 3 hat er Musik für gemacht, Europa Universalis 4 hat er Musik für gemacht, Crusader Kings 2 und so weiter. Ihr merkt schon, alleine das ist schon großartig. Dann gibt es noch einige andere Titel aus dem Portfolio, wie ein Tropico 6, ein Die Gilde 2, ein Spellforce. Da hat er auch überall seine komponierenden Finger mit im Spiel gehabt, wortwörtlich. Und dafür auch schon vor über 10 Jahren, 12 Jahre ist das Ding jetzt schon alt, ein eigenes Produktionsstudio gegründet, Ordinity heißt das. Und als würde das nicht genügen, hat er 2018 noch ein weiteres Studio gegründet, nämlich Hipposcore. Und dort geht er einem weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit nach, nämlich der, wie sagt man denn, Orchesterinszenierung von Spiele-Soundtracks. Man kennt das ja mittlerweile immer besser und mehr, dass Videospiel-Soundtracks von klassischen Sinfonieorchestern und so weiter vertont und dann auch vor Publikum gespielt werden, und die Organisation und Veranstaltung solcher Abende oder wann auch immer das stattfindet tagsüber, auch damit beschäftigt er sich und verdient damit sein gutes Geld. So, und wir haben uns zusammengesetzt und mal darüber gesprochen. Also erstmal, wie funktioniert das eigentlich? Wie macht der einen Soundtrack für ein Spiel wie Crusader Kings 3? Falls jemand das nicht kennt, Globalstrategie, man spielt auf der ganzen Welt oder auch nur in der kleinen Popelgrafschaft, wie man möchte. Im, ich sag mal, weit gegriffen Mittelalter, überall auf der Welt, ein ganz faszinierendes Spiel, das jetzt auch zur Weihnachtszeit bei mir wieder eine große Rolle auf der Festplatte einnehmen wird. Da freue ich mich sehr, das Interesse hier mit diesem Gespräch verknüpfen zu können. Und wir reden auch über seinen Weg in die Spielebranche, weil das begann im Grunde schon zu seiner Schulzeit. Außerdem sprechen wir darüber, wie gut man von dieser Arbeit eigentlich leben kann. Und na klar, es geht, ihr kennt es, über viele andere Themen auch, wie zum Beispiel Abschlussball. Ich konnte nie anders, es ergab sich als Thema, nun ist das so. Übrigens, im Gespräch werden wir eine kleine Audiodoku ansprechen als ein Beispiel, das wir verhandeln. Und zwar habe ich hier bei OrkiCool vor einiger Zeit eine Audiodoku produziert, die sich die Frage stellte, wie ein Anno in der Steinzeit aussehen und funktionieren würde. Da habe ich unter anderem auch mit einer Komponistin, mit einer Sounddesignerin gesprochen. Und diese Audiodoku, die ist exklusiv für alle Steady-Supporter von OrkiCool. Die ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Falls ihr euch also schon immer überlegt habt, Mensch, ne, unabhängigen Spielejournalismus, moderne Perspektiven auf dieses Medium und ganz tolle Leute, die in diesem Team versammelt sind, die verdienen meine Unterstützung. Und jetzt gibt's auch noch diese Doku, dann ist jetzt der Moment für euch gekommen, ein kleines Abo abzuschließen, 5 € im Monat, dann seid ihr dabei, bekommt in euren Podcatcher Spielformate, ach Quatsch, Formate rund um Spielekultur, die ihr so noch nicht gehört habt, das verspreche ich euch. Und wenn es euch nicht passt, könnt ihr auch wieder kündigen. Das ist keine Bindung aufs Leben, auch wenn mir das natürlich am allerliebsten wäre und ich euch dazu auch von Herzen einlade. Naja, also, das ist das. Yannick Süß, ich freue mich ganz so, dass es geklappt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Gespräch erwähne. Ich habe ihn auf der Gamescom dieses Jahr kurz kennenlernen dürfen und dann begannen unsere Pläne, hier vor dem OrkiCool-Mikrofon zu sitzen. Hat dann eine Weile nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Ich bin so froh und wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß. Da kann ich dir nämlich noch sagen, auch das wird dafür sorgen, dass sich dein Brustkorb vor Entspannung senken wird. Nämlich, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Das ist einfach, ich fürchte, ich rede immer so. Das hier nimmt alles auf von meiner Seite aus. Das heißt, du musst gar nichts drücken oder machen oder so. Das einzig Wichtige, Yannick, und da nutze ich deinen Vornamen, um zu unterstreichen, wie wichtig das ist, nicht sofort gehen, wenn wir uns verabschiedet haben. Weil wenn du das machst, dann nimmst du die Tonspur auch mit und ich sitze dann hier und denke mir, ich habe mich ja so gefreut, aber wir haben jetzt auf lange Sicht nichts davon. Deswegen gerne noch kurz da bleiben, bis ich winke und sage, okay, jetzt können wir loslegen. So, alles klar, ich nehme hier noch, ach, kann ich ja noch gar nicht, ich habe ja hier noch frisch denn das, wie nennt man es denn, ach, das Teewasser aufgebrüht, es ist ja ganz aufregend, ich bin so ganz zerstreut, fühle ich mich, weil wir jetzt so lange schon umeinander herumgetanzt sind, das ist wie beim, ich muss zurückdenken an die Abschlussballzeit, wenn man so ganz lange, ich weiß nicht, ob du das auch hattest in deiner Schule, ganz lange überlegt hat, wen möchte ich fragen, wer soll mich begleiten zum Abschlussball? 9. Klasse, schlimmste Pubertät, auf eine Frau zuzugehen, auf eine junge Frau zuzugehen und zu sagen, hallo, hier bin ich, verunsicherter Teenager, möchtest du mit mir tanzen gehen? So hat sich's bei uns angefühlt und jetzt sitzen wir hier, es hat geklappt, du hast ja gesagt.
Es ist fantastisch. Und ja, ich erinnere mich total an die 9. Klasse.
Echt? Oh. Moment, wusstest du auch Abschlussball machen? Jetzt ohne?
Ja, natürlich.
Nein.
Absolut. 9. Klasse. Oder vielleicht der Abschlussball war dann schon in der 10. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war genau die Zeit und es war ganz schlimm. Gerade als Junge in der Pubertät. Man ist total unsicher, fühlt sich aber natürlich viel zu cool für alles. Und interessante Zeit.
Ich muss fragen, das liegt ja jetzt schon wirklich Jahrzehnte her. Ich muss fragen, kannst du dich noch erinnern, wie du das gemacht hast? Also die Dame anzusprechen, mit der du dann auch gerne zum Abschlussball gehen wollen würdest? Oder wurdest du angesprochen?
Also.
Oder war es gar keine Dame? Moment mal, ich glaube, möglich gewesen? Ich glaube, bei meiner Schule wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber wie lief das ab?
Es wird natürlich immer vorher viel überlegt und in den Gruppen dann so überlegt, wer tanzt mit wem und sowas oder will ich überhaupt tanzen? Manche waren dann natürlich auch vielleicht zu cool oder wollten dann nicht, hatten gar keine Lust auf Tanzkurs und manche waren vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, manche mit wem man dann tanzt und ich wollte unbedingt mit einer aus meiner Clique tanzen und ja, wir hatten das dann irgendwie so ausgemacht, das war dann relativ unkompliziert dann letztendlich und
echt?
Das war dann eigentlich ganz schön. Muss ich sagen, wie das dann so ablief und dass ich dann doch weniger Angst hätte haben brauchen vor dem ganzen Prozess, als ich dann wahrscheinlich hatte.
Also Yannick, ich brauche jetzt Details. Du kannst nicht einfach sagen, das war entspannter als gedacht. Also wie war das? Hast du die Person abgepasst auf dem Nachhauseweg von der Schule? Bist du früh morgens hingegangen? Wie sah das aus?
Wir waren eh in der Klasse, in derselben Klasse und wir haben eh die ganze Zeit irgendwas zusammen gemacht und dann hatten wir das so vereinbart. Wir sind in Franken, da ist man sehr pragmatisch. Weißt?
Oh Gott, wir kommen ja sogar aus derselben Ecke, um Gottes Willen.
Ja,
jetzt muss ich mal kurz fragen, verrätst du es, wenn du es verraten magst, welche Ortschaft ist das, wo wir gerade von diesen entscheidenden Szenen sprechen?
Dieser Moment in der Geschichte, spielt sich bei mir in Lauf an der Pegnitz ab. Da bin ich jetzt gerade vor ein paar Monaten hingezogen, das ist östlich von Nürnberg. Das ist so eine Kleinstadt. Ich habe jetzt 10 Jahre in München gewohnt und jetzt sind meine Frau und ich hier nach Lauf gezogen. Das ist ganz in der Nähe von da, wo wir auch beide herkommen. Ursprünglich und genau, jetzt wohnen wir hier. Ich kann verstehen, wenn du da noch nie davon gehört hast.
Ja, ich gucke gerade, wie weit das weg ist von meiner Homebase in Franken. Jetzt schaue ich mal, du, das sind beim Auto, immerhin 2 Stunden, 158 Kilometer, die uns damals getrennt haben. Aber das ist ja magisch, dass du Ähnliches erlebt hast wie ich. Ich bin aber auch neidisch, so wie du das erzählst, wie sagt man denn, kosmopolit, wie effortless das bei dir lief, ohne Mühe und Anstrengung. Ich weiß noch, ich hatte meine Auserwählte im Blick und habe dann, ich war furchtbar nervös und aufgeregt, und habe dann nach der Schule auf dem Weg zum Bus lief sie irgendwie mit einer Freundin vor mir, so ein paar Meter, habe mir gedacht, komm, ich nehme nehme jetzt ein Herz, das hilft ja alles nichts. Ich muss sie ja fragen, sonst geht das ja nicht. Und dann habe ich, war ganz schlecht, oh Gott, ich kringel mich auch hier schon wieder ein, weil das ganz furchtbar ist, die Erinnerung. Bin dann so ganz schlecht ihr so nachgelaufen, also gerannt auch mit meinem Rucksack da und habe dann so gerufen, hallo, warten, also nicht warten Sie, aber gefühlt habe ich sie gesiezt, warten Sie, Frau Madame. Und dann hat sie sich umgedreht, da hat ihre Freundin auch schon gelacht und dann, ach, und dann habe ich ihr gesagt, hallo, na, ihr Abschlussball und ich würde gern mit dir tanzen, irgendwie so habe ich das genannt, keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, na, sie hat schon jemanden. Und ich weiß nicht, ob das ehrlich war oder ob sie einfach nicht wollte, beides kann ich mir gut vorstellen. Dann war ich da ganz gedrückt und dann kam ich aber dann trotzdem, hat mich eine gefragt und mit der bin ich dann tanzen gegangen. Das war ganz toll. Und im Tanzkurs dann, 9. Klasse, habe ich dann eine noch eine andere Person kennengelernt, mich natürlich sofort verliebt und gedacht, okay, für diese Person, in der Hoffnung, mit ihr mal tanzen zu können, bleibe ich im Tanzkurs über den Abschlussball hinaus. Und so begab es sich, dass ich 2 fortgeschrittenen Kurse im Standardtanz wow. absolviert habe, nur weil ich mit ihr tanzen wollte. Und sie war nämlich auch in einem Kurs. Ach, das war alles. Ach, es ist eine verwirrende Zeit.
Aber so ergibt sich's dann. Fandest du es dann für den Tanzkurs, das Fragen eigentlich schwieriger als wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung, man verliebt sich in Mädchen oder so und dann da was zu reden, weil da merke ich, da war ich immer super schüchtern und da konnte ich nie irgendwas sagen. Sobald ich mich in jemanden verliebt hatte, weiß ich, konnte ich kaum mehr ein Wort sprechen mit der Person, ja. selbst wenn es vorher ging. Aber dann war da war irgendwie so eine Hürde in mir drin.
Ja.
Und das, beim Tanzkurs war es irgendwie ein bisschen anders.
Ja. Und das Ganze wurde sogar noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob wir derselbe Jahrgang sind, aber als ich, und das war wirklich der Knaller, als ich in der 9. Klasse war und zum Abschlussball hier Tanzpartnerin finden musste, parallel dazu erschien auch der Harry Potter Band, in dem Harry und seine Freunde ebenfalls diesen Tanzkurs machen und ihre Tanzpartnerin suchen. Und ich bin genau in der Zeit aufgewachsen, als alle natürlich diese Bücher gelesen haben, also die ganze Schule hat Harry Potter gelesen und alle hatten diese Bilder im Kopf von dem Buch und im Buch gibt's ja auch so peinliche Szenen und dann ist das doch romantisch und ich hatte das Gefühl, das hat auch nochmal die Erwartungshaltung von allen Beteiligten auf irgendeine Art und Weise aufgeladen. Naja, du, Yannick, war schön. Ich wünsch dir. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist ja erst der Anfang gewesen. Aber es ist schön, dass wir hier mal einen kleinen Kreis gezogen haben. Ich habe da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Über etwas anderes dagegen habe ich sehr viel mehr nachgedacht. Und zwar dein Job. Ich will mal so anfangen. Im Grunde bist du ja, und jetzt bitte Blutgrätsche, wenn ich da was falsch sage, Komponist für Videospielmusik. Unter anderem. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen da draußen als so eine Art Traumberuf sehen. Weil ich glaube, da hat man viele Vorstellungen, man hat viele Szenen auch im Kopf, wie sowas aussehen könnte. Und ich glaube wirklich für viele Menschen, auch vielleicht außerhalb der Branche, erscheint das wirklich ein Traumberuf zu sein. Deswegen frage ich mich und jetzt auch dich, ist es denn wirklich ein Traumberuf? Oder denkst du auch an ganz viele Dinge, wo du so überlegst, so, boah, also, da stehst du morgens schon mit schweren Beinen auf?
Ja, also es ist schon ein Traumberuf, sonst würde ich ihn nicht machen. Also ich weiß noch, dass ich, da kommen wir schon wieder zur Schule zurück, tatsächlich. ich weiß nicht, dass wir da in der 12. oder 13. Klasse, nee, 13. gab es bei mir gar nicht mehr, 11. oder 12. Klasse, da sollten wir eine Bewerbung schreiben für unseren Traumberuf. Und also halt so ein berufsvorbereitendes Seminar war das. Und ich hatte da dann eine Bewerbung geschrieben für als Komponist für die Gilde 3. Für das Computerspiel die Gilde 3, weil ich war damals total drin in der halt im Zocken, auch mittelalterliche historische Spiele, immer schon mein Ding gewesen und viel Musik machen und ich wollte immer Komponist werden, schon zu Schulzeiten und da habe ich gedacht, das wäre mein Traumberuf. Da habe ich eine Bewerbung geschrieben, wahrscheinlich so sehr geerte Damen und Herren.
Ja, na
und
klar.
Ne? Genauso wird es natürlich laufen. Und Lebenslauf und so weiter. Aber das war von daher, war das schon irgendwie immer mein Traumberuf, dass es dann letztendlich geklappt hat und ich das wirklich mache. Und sogar dann die Gilde 3 irgendwann den Soundtrack dafür geschrieben habe. Das hätte ich damals natürlich noch nie geglaubt, wenn mir das jemand gesagt hätte. Aber es war schon immer so. Natürlich gibt es dann auch irgendwie die Momente, wo ich dann sage, boah, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust oder das Projekt ist super hart oder zieht sich in die Länge oder das Ganze, was außenrum kommt natürlich. Mhm. Es ist ja nicht nur Musik schreiben, sondern es ist ja irgendwie dann auch ein Job, ein Business. Ich bin selbstständig und da kommen ja ganz viele andere Themen auch noch mit dazu, auf die man vielleicht jetzt nicht immer nur so viel Bock hat.
Mhm. Ich finde es gerade ganz magisch, dass du tatsächlich, also ich habe glaube ich noch nie diese Frage jetzt in 4 Jahren dieses Formats nach dem Traumberuf und wie man das wirklich so wahrnimmt gestellt und jetzt mache ich das mal und jetzt ausgerechnet jetzt hast du tatsächlich die passende Traumberuf-Anekdote aus der Schulzeit. Ich drehe durch, die Leute glauben uns nicht, dass das nicht geplant war. Wirklich, du hast es ruiniert, Yannick.
Ja.
Ah, sehr schön. Okay, da muss ich aber natürlich nachfragen. Also Begeisterung für Spiele, ne, das verstehe ich schon. Da bin ich ja selber auch so einer gewesen. Das kann ich mir schon vorstellen, warum man das auch zu der Zeit schon oder weiterhin schön findet. Warum aber die Sache mit der Musik? Also kommst du zum Beispiel aus einer Familie, in der alle einfach musikalisch sind? Ist das etwas gewesen, mit dem du aufgewachsen bist? Oder warum war dir schon in so einer 11., 12. Klasse klar, wo andere ja noch vielleicht nach dem Sinn suchen oder überlegen, was will man eigentlich beruflich machen, mal gucken, dass es in die Richtung der Musik gehen soll.
Ja, also Musik habe ich schon gemacht, seit ich ein kleines Kind war. Also ja, schon mit 6 Jahren irgendwie dann im Blockflötenkreis im Ort bei uns, mhm, und dann mit 10 Klavier angefangen und so. Und ich habe dann halt vor allem das Klavier immer für mich entdeckt gehabt und das wollte ich dann eigentlich auch studieren. Also ich wollte eigentlich Pianist werden. Und habe mich da dann auf die Aufnahmeprüfungen vorbereitet und so. Und aber das Problem war, ich habe dann gemerkt, als es darum ging, jetzt wird's ernst und ich kann nicht mehr nur das spielen, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht. Was vor allem das war, ich wollte immer, ich habe dann, okay, musst du sagen, nach der Schule habe ich vielleicht Hausaufgaben gemacht und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt normalerweise. Ja, und dann halt für 4 Stunden oder 5 Stunden oder sowas und irgendwelche Soundtracks nachgespielt, Filmmusik oder Spielemusik, die mir halt gefallen hat. Ja, und die ich dann nach Gehör nachgespielt habe und so meine Klavierarrangements davon gemacht habe. Und da habe ich dann so meine Zeit verbracht. Und danach habe ich dann mich vielleicht an den Computer gehockt und irgendwelche Spiele gezockt. Aber das war dann oft so der Tag von mir und ich hatte so viel Spaß und dann und mein Klavierlehrer zu der Zeit hat mich auch total unterstützt da drin, dass ich halt nicht nur das Literaturspiel machen wollte, mm-hmm, sondern auch halt einfach frei spielen, ja, und ich war dann vielleicht vom Fingersatz oder von der Technik her jetzt nicht der Beste, aber dann hat er gemerkt, damit also da bin ich daheim und das gefällt mir total und da habe ich Spaß dran, dafür bringe ich Zeit und ich quäl mich nicht die ganze Zeit nur beim Üben. Dann, als es darum ging, ja, das jetzt vielleicht als Beruf zu machen, Klavier zu spielen, dann ging es halt wirklich darum, Arbeit, ja, und die Tonleitern wirklich zu perfektionieren und die Technik, die ich nie so richtig drin hatte, plötzlich rauszuholen und mir beizubringen. Und das hat mir dann für ein Jahr lang den kompletten Spaß genommen. Und ich habe gedacht, ich hatte so eine halbe Sinnkrise gekriegt zu der Zeit. Gott, das wirst du doch nicht wirklich machen. Und kannst du das dir wirklich vorstellen? Und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Aber was mir halt Spaß gemacht hat, war das Arrangieren und dann auch mir selber Sachen auszudenken am Klavier und oder eben mal zum Beispiel, ich war eben in der Gilde-Community von einem Computerspiel, die Gilde und die Gilde 2 zu der Zeit, halt sehr aktiv und habe ich dafür irgendwelche Fan-Mods zum Beispiel schon immer ein bisschen Klavierarrangements vom Soundtrack zum Beispiel, vom existierenden Soundtrack gemacht und dann irgendwann gesagt, okay, für dieses Fan Add-on, was ihr da gerade macht, da komponiere ich euch jetzt Musik dafür. Ich hatte null Ahnung davon. Und die haben aber gesagt, okay, weil ich kannte die halt schon persönlich, war befreundet mit vielen aus der Community. Ja, und dann war ich da drin. Und hatte keine Ahnung von irgendwas, weder von der Technik, von den Tools, die ich brauche, noch vom Komponieren an sich. Aber ich habe das dann gemacht und ja, das war dann das erste Projekt. Hab da auch meinen Kollegen, den Robin, kennengelernt. Darüber und also mit dem ich heute noch jetzt Musik schreibe. Ja, dann war das erste Projekt, weil dann kam nämlich auch der Publisher Joe Wood damals auf uns zu, auf unser Team in der Community und hat gesagt, ja, das sieht voll gut aus, das Spiel. Euer Fan-Add-on, wir wollen das zu einem offiziellen Add-on machen.
Ach.
Das wurde dann die Gilde 2 Renaissance.
Nein.
Da war ich halt dann mit an Bord und plötzlich musste das dann professionell laufen.
So, oh, wow.
Ja. War halt gerade in der Schule, in der Abi-Zeit noch.
Das wusste ich nicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 2010 ist das rausgekommen. Mhm. Abgefahren. Moment mal, und wie alt warst du da, als die auf euch zukamen?
Also das war 2009, als die auf uns zukamen.
Ja.
Oder
ja,
als ich halt angefangen habe mit meinen Kumpels in der Community das zu machen. Das Spiel kam dann 2010 raus. 2010 war ich 17.
Wow, das bedeutet, wenn wir wieder an diese Traumberuf-Szene denken mit der fiktiven Bewerbung, das heißt, das war ja schon viel mehr als einfach nur Traumtänzerei, sondern zu dem Zeitpunkt hattest du schon konkrete Erfahrungen in der Branche, wenn man so will.
Ja, natürlich in einem sehr begrenzten Rahmen.
Aber trotzdem, also mehr als, glaube ich, viele andere zu dem Zeitpunkt.
Ja, also die maximale Naivität halt vielleicht und keine Ahnung von der Branche per se, aber ich hatte halt gewusst, dass mir das Spaß macht und Spiele Spaß machen und das ein Spiel war, was mich halt seit ich 12 oder 13 war, begleitet hat, schon Gilde 1 damals und das mich richtig begeistert hat und ich auch meine Liebe so für die Geschichte zum Beispiel da auch mitbekommen habe, lustigerweise. Und und dann war das halt irgendwie so ein schon halb geöffnete Tür für mich. Und dann habe ich halt noch studiert, Bachelor und Master und da ein bisschen so gedacht, okay, ich möchte zwar eigentlich mal Komponist werden, aber ich habe noch keine Ahnung, ob das hinhaut, weil natürlich Komponist gerade für Spiele vielleicht, man sagt ja, lern was Gescheites, Junge, und mach was, womit du Geld verdienen kannst. Und da ist es halt überhaupt nicht gesagt, ob das klappt oder nicht, gerade wenn man selbstständig oder freiberuflich machen will. Und dann habe ich halt noch Musikwissenschaft studiert gehabt, Musikpädagogik und dann später noch im Master Management, Kulturmanagement, Musikmanagement. Einfach auch, um zu sagen, das bringt mir alles was für eine potenzielle Komponistenarbeit in irgendeiner Art und Weise, aber ich hätte auch einen Plan B.
Okay.
Also, ich könnte noch irgendwie andere Sachen machen mit meinen Abschlüssen, sollte das nicht hinhauen mit dem Komponisten sein.
Da muss ich gleich nochmal nachfragen. Vorher vielleicht ist das ein schöner Moment, um mal ganz kurz, also mir, aber auch den Leuten da draußen nochmal zu erklären, was bedeutet eigentlich komponieren? Weil ich finde, das ist so ein Wort, wir alle können uns was drunter vorstellen, wir verstehen schon, was da passiert, aber ich finde, es ist auch gleichzeitig so ein Wort, wenn man dann länger drüber nachdenkt, ist eigentlich gar nicht so genau klar, wie das eigentlich funktioniert. Vielleicht können wir das ja mal ganz kurz besprechen, weil da wäre ich auch neugierig. Und vielleicht als Vorlage würde ich dir was anbieten. Und zwar, kleiner Hinweis für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Quatsch, nee, für alle Leute, die das eben noch nicht machen, die OrkiCool noch nicht finanziell unterstützen. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Audiodoku produziert, die sich um die Frage drehte, wie ein Anno-Spiel, ne, die Aufbau-Wirtschaftssimulation, in der Steinzeit aussehen würde. Da habe ich mit Leuten gesprochen aus dem Sounddesign, mit Entwicklerinnen, mit Leuten, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen und daraus eine Audiodoku gemacht, kann man anhören, wenn man auch cool unterstützt. Und jetzt können wir das ja vielleicht als Grundlage mal nehmen, weil ich dich da mal gerne fragen würde. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt die Person, die mit meinem Entwicklerteam ein Anno in der Steinzeit entwickelt hat. Ne? Also Aufbausimulation, Wirtschaftssimulation. Das Ding hat schon Soundeffekte, also die Dinge röhren und krachen und lärmen, wenn man was anklickt. Und das restliche Spiel steht auch oder ist zumindest schon sehr weit. Und jetzt komme ich auf dich zu und sage, hey, ich habe von dir gehört, ne, die Gilde 2 Renaissance, total toll, was du da gemacht hast. Komponier doch bitte auch die Musik für mein Spiel. Und jetzt frage ich mich und dich, wie läuft das jetzt ab bei diesem Beispiel mal?
Also, als erstes freue ich mich mal, dass jemand...
Sehr gut, ja.
Dann würde ich mich mit dir einfach sehr gerne mal zusammensetzen und treffen und mal schauen, okay, lass uns doch mal das Spiel gemeinsam anschauen, was ihr da geplant habt oder was ihr gerade entwickelt. Wie sieht es aus? Wie ist das Gameplay? Läuft? Ist es ein super hektisches Spiel oder ist es ein Spiel, was ich für 100 Stunden spiele? Anno ist natürlich jetzt eher was, wo ich mehr Zeit drin verbringe. Genauso, wenn es ein Grand Strategy Spiel oder sowas wäre, dann wäre das ja genauso. Und da funktioniert die Musik vielleicht ein bisschen anders, als wenn ich jetzt einen Ego-Shooter spiele oder Musik dafür schreibe. Dann würden wir uns mal das Spiel zusammen anschauen, vielleicht ein bisschen spielen gemeinsam, wenn es schon eine spielbare Version gibt. Oder sonst würde ich dich mal vielleicht fragen, hast du ein paar Artworks oder so ganz grobe Captures mal vom Spiel und dass ich einen Eindruck bekomme. Oder vielleicht kann ich ja selber schon spielen, irgendwie in der frühen Version. Und dann würden wir uns auch mal zusammensetzen, am besten um zu schauen, habt ihr schon irgendeine Vision für die Musik? Wie soll das klingen? Gibt es irgendwelche Referenzen, die ihr schon im Kopf habt? Wo er sagt, da gab es doch schon mal so ein Spiel, was in der Steinzeit gespielt hat.
Oh, guck mal, darauf würde ich sogar antworten. Dann können wir nämlich richtig konkret bleiben. Dann würde ich nämlich dir sagen, guck mal, zum einen, ich fand richtig toll Far Cry Primal. Das ist zwar ein Ego-Shooter in der Steinzeit von Ubisoft, aber hat so einen Schauplatz. Und dieser Soundtrack ist sehr... ja, wie soll ich das jetzt mit meinen Worten beschreiben? Also es ist sehr urtümlich mit ganz einfachen Instrumenten. Also ich hörte da viele Trommeln raus, ich hörte viel so Schlaginstrumente raus und es ist sehr so ein sehr rhythmisch. Also es ist wie die Melodie in meiner Erinnerung trat da sehr in den Hintergrund und ich hörte immer viele Rhythmusinstrumente raus. Da würde ich dir zum Beispiel sagen, das finde ich toll.
Mhm. Dann das ist schon mal super, weil dann haben wir schon mal eine Idee, vielleicht welche Instrumente oder welchen Stil du dir überhaupt vorstellen kannst für Anu in der Steinzeit. Und dann können wir vielleicht gucken, was gibt's denn bei Anu noch für Spiele, die es schon gibt, also Vorgängerversionen. Und wie sind da die Soundtracks? Oh. Kann man das vielleicht irgendwie mit einbeziehen, damit sich auch der neue Teil anfühlt wie ein Anu, aber trotzdem natürlich seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Charme hat. Und wie kann man da vielleicht diese Einflüsse aus den Vorgängern oder das, was diesen Sound ausmacht, irgendwie mit einbeziehen wieder? Und ja, welche Instrumente können wir verwenden? Und wir würden einfach mal ein bisschen hin und her überlegen und ich würde vielleicht mal ein paar Demos schreiben oder produzieren kurze Eindrücke, wie das klingen kann, was ihr schon mal ins Spiel reinbauen könnt. Und mal testen, ob das so funktionieren würde, ganz grob.
Da
und
muss
wenn
ich
das steht, dann könnten wir weiter ausarbeiten.
Ah, spannend. Okay, da muss ich direkt auch nochmal nachfragen, du ziehst dich dann in dein Kämmerlein zurück und produzierst schon mal so ein bisschen. Ich kenne aus so Behind-the-Scenes-Videos zum Beispiel diese, also fast schon magischen Personen, die da an ihrem Keyboard sitzen und dann so Soundkataloge haben, wo sie dann sagen, okay, wenn ich jetzt das und das einstelle, dann ist das Keyboard, dann ist jede Taste belegt zum Beispiel mit einer Choralstimme, ne, wie man es aus dem Kirchenchor kennt. Oder ich habe so ein Soundboard, da ist jeden Tastendruck ein Katzenmiau oder was auch immer. Reden wir von sowas? Also setze ich dann hin und komponierst quasi auch schon so einen vielschichtigen Klangteppich mit verschiedenen Instrumenten und all sowas? Oder reden wir hier wirklich eher von so einem Thema, das du dir ausdenkst? Irgendeiner wiederkehrenden Melodie oder einer Struktur? Also wie konkret ist das dann?
Ja, das kann schon beides sein.
Ja?
Also ich meine, wir werden uns schon vielleicht auf irgendeinen gewissen Umfang oder Rahmen geeinigt haben. Ihr werdet vielleicht schon wissen, wie viel Musik ihr ungefähr braucht. Mhm. Und dann kann man mal schauen, okay, wie soll denn die Kampfmusik klingen, wenn es eine gibt? Wie soll denn hier, oder okay, wenn es um Anno geht, wie soll sich die Musik vielleicht entwickeln, wenn die Zivilisation wächst oder meine Siedlung hier, mein Lager oder wie auch immer es aussieht. Wenn das größer wird, vielleicht entwickelt sich auch die Musik weiter zum Beispiel. Und da mal einfach ein paar so Prototypen musikalischer Art sozusagen entwickeln. Ja, das kann auch Melodien sein, aber einfach nur mal ein bisschen stilistisch wird da im Vordergrund liegen, denke ich mal. So eine Experimentierphase einfach. Ja. Und dann, wenn man den grundlegenden Ansatz hat, dann kann man einfach auch sehr gut auf einer gemeinsamen Basis halt den ganzen Soundtrack ausarbeiten. Und genau, es wäre dann so, dass ich dann am Keyboard sitze, das habe ich ja auch vor mir, und dann eben genau diese Sounds einstelle und das Ganze mal virtuell produziere. Und ja, selbst Katzen miauen wäre da möglich. Gibt es auch. Ja. Nett, dass ich das nicht schon gemacht hätte tatsächlich. Ja,
wie gehst du bei solchen Arbeitsschritten um, mit Tagen oder vielleicht sogar Phasen, in denen dir einfach keine Idee kommt? Das muss ja auch mal sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du immer einfach eine sprudelnde Quelle von Kreativität bist. Das bringt es ja mit sich, das ist ja nur menschlich, ich kenne das ja auch. Aber mein Job ist ja vor allem auch erstmal journalistisch. Das bedeutet, ich muss auch gar nicht mehr so viel ausdecken, sondern ich spreche viel mit Leuten und baue dann so meine Arbeit zusammen. Das ist ja was anderes als bei dir, wo du ja wirklich dich auch inspirieren lässt und befruchten lässt von denen, was wir zum Beispiel bei unserem Anno Steinzeit uns so ausgedacht haben. Und dann sitzt du ja vor deinem Keyboard und musst irgendwie loslegen. Wie gehst du mit Tagen um, an denen du einfach merkst, oh shit, heute sprudelt hier aber gar nichts aus dem Klavier?
Ja, also die Tage gibt's halt natürlich absolut. Und ich glaube, das kann man auch nicht verhindern und muss man auch nicht verhindern. Das ist auch echt mal okay, glaube ich, wenn man mal so einen Tag Pause hat, wo einem nichts einfallen mag. Und vielleicht am nächsten Tag ist es dann schon wieder ganz anders. Oder man kriegt dann vielleicht sogar einen frischeren Kopf wieder für das Ganze. Ja, im Zweifel mache ich dann halt was anderes. Ich meine, ich habe genug Sachen, die ich abgesehen davon noch zu tun habe, sei es unser Kompositionsunternehmen irgendwie an sich zu managen, vielleicht voranzubringen. Vielleicht mache ich dann ein bisschen Akquise oder Verwaltung oder kümmere mich dann um die anderen Projekte, die ich noch sonst so mache. Vielleicht mal ein Konzert, Produktion wieder oder sowas. Oder manchmal muss es halt einfach auch sein, dass was funktioniert, dass ich Musik schreibe. und weil einfach die Deadline drückt. Ja, ja. Das kann natürlich auch sein. Und dann geht's halt nicht, dass ich sage, mir fällt jetzt nichts ein, ich warte einfach so lange, bis was passiert. Und ich glaube, da hilft es, wenn man einfach ein bisschen in der Lage ist zu sagen, okay, ich habe so ein grundlegendes Handwerkszeug und mit dem experimentiere ich jetzt ein bisschen rum und arbeite ich rum, bis irgendeine Grundlage da ist, wo ich vielleicht sage, darauf kann man was ausbauen. Oder ich spiele ganz lange rum mit einem Klavierpad zum Beispiel am Keyboard und sage, ich spiele jetzt Melodien und die funktioniert vielleicht noch nicht, die funktioniert vielleicht noch nicht, aber dann sitze ich eine halbe Stunde da und improvisiere und irgendwann sage ich, Moment, da war doch was. Vielleicht kann man da was draus machen. Und gerade sogar, auch wenn gerade die Deadline ganz krass ist, muss ich sagen, da funktioniert der Kopf oft besser, als wenn ich sage, ich habe ja noch Monate Zeit.
Ja.
Weil da muss ich noch nicht funktionieren.
Ja.
Oder da muss noch nichts rauskommen. Und da bin ich auch, merke ich auch, sogar deutlich anspruchsvoller, weil ich sage, ah, diese Melodie oder dieses Stück, das ist noch nicht gut genug. Das schmeißen wir. Ja, genau, ich fange noch mal an. Irgendwann kann man sich halt nicht mehr erlauben, noch mal komplett von vorne anzufangen. Und dann muss man aber dann fällt es auch leichter, aus dem Material, was man vielleicht schon da hat, was zu machen, was funktioniert.
Ja.
Und auch ein bisschen pragmatischer zu denken. Und das führt oft nicht zu schlechteren Ergebnissen, sondern vielleicht sogar zu besseren, muss man
sagen. Ja. Ich habe noch eine weitere theoretische Frage und dann kehren wir zurück zu deinem Lebenslauf, weil da steckt auch noch so vieles drin, wo ich Fragen habe. Und zwar bei der Musik nochmal, wenn du komponierst, Musik machen, ich spiele jetzt selber Gitarre schon eine ganze Weile, aber halt natürlich in einem anderen Rahmen als du, aber ich spiele Gitarre und da weiß ich ja auch, dass das auch was sehr Emotionales und auch Persönliches ist und man eigentlich gar nicht anders kann, zumindest bei der Art und Weise, wie ich die Musik mache, dass die eigene, ich sag mal, Gefühlswelt auch immer so ein bisschen mitspielt. Und jetzt meine ich das gar nicht hochdramatisch mit, oh, an schlechten Tagen spiele ich nur in Moll oder so. Überhaupt nicht. Aber man, das einfach, weil das ja auch ein Stimmungsding ist und was mit dem Gemüt zu tun hat, einfach die Art und Weise der Musik, die da rauskommt, gefärbt wird von der Tagesverfassung. Ist das etwas, das du umarmst bei deiner eigenen Arbeit und denkst du, alles klar, heute sitze ich an Anno Steinzeit und habe einen richtig scheiß Tag. Ich lasse da mal so ein bisschen einfließen und gucke, wohin mich das führt. Oder ist das was, wo du, weiß ich nicht, aus handwerklichen Gründen sagst, nein, das ist hier eine reine, wirklich handwerkliche Arbeit, die ich mache. Hier geht es nicht darum, wie ich mich dabei fühle. Wie siehst du dich da selber als Komponist?
Ja, das ist schon natürlich keine ganz einfache Frage. Oder das zusammenzubringen ist, kann schon durchaus schwer sein. Weil manchmal hat man vielleicht einfach eine emotionale Stimmung, die jetzt nicht zu dem passt, was ich gerade komponieren soll. Wenn ich jetzt super happy bin und super froh an einem Tag und alles ist toll und dann heißt, okay, du musst jetzt die Endzeitschlacht komponieren. Vielleicht ist es nicht gerade das, was ich gerade fühle in dem Moment. Aber ja, vielleicht muss ich dann halt in dem Moment mein Inneres bisschen zurückfahren und sagen, okay, jetzt fokussiere dich ein bisschen aufs Handwerk. Du machst es auch als Job. Konzentriere dich auf das, was du machen musst. Aber natürlich spielt es auch mit rein. Und ich merke schon auch, wenn es jetzt gerade passt, wie ich mich fühle zu dem, was ich schreiben muss, dann funktioniert es einfacher vielleicht. Oder ich sage, ich fühle mich inspirierter dabei, weil der Kopf auch mitspielt sozusagen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich fühle mich eh sehr glücklich in dem Genre, wo wir arbeiten, Robin und ich, weil wir schreiben ja vor allem Musik für historische Spiele, Strategiespiele. Das ist so ein bisschen unsere Nische, in der wir ganz viel unterwegs sind. Wir machen auch andere Sachen, irgendwie Rollenspiele oder bauen Welten für andere Genres und so. Aber das ist so ein bisschen die Nische, in der wir so reingewachsen sind und wo man uns vielleicht am meisten kennt. Und das sind alles so historische Sachen. Das sind Sachen, die mir persönlich auch viel bedeuten, Geschichte, historische Musik. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von authentischer Mittelaltermusik.
Oh!
Wenn man das dann selber einbringen kann, in irgendeiner Art und Weise oder versuchen, wie kann ich das jetzt unterbringen?
Ja, ja.
Das macht halt auch an sich Spaß. Das ist auch so eine intrinsische Motivation für mich, natürlich.
Ja.
Von daher bin ich da sehr glücklich, da auch in dem Bereich arbeiten zu können, tatsächlich. So cheesy, wie das jetzt klingt.
Nee. Ich möchte auch direkt nachfragen, kurz hier, historische Musik, was sind denn so für Bands, die du da hörst, für Gruppen und Bands?
Also, ich höre tatsächlich sehr gerne so wirklich möglichst authentische Sachen,
ja,
zum Beispiel. Also, das kann auch mal sein, dass ich irgendeinen gregorianischen Choral anschmeiße.
Ja, sehr gut, da können wir uns die Hand geben, das mache ich auch, schon mal schön.
Ich finde es total entspannend, ehrlicherweise. Und die Melodie. Und weißt du, was ich da halt auch toll finde bei dieser mittelalterlichen Musik? Man hat nicht die ganze Bandbreite an Musiktheorie, Kompositionstechniken, Instrumenten, Computertechnik, vielleicht Produktionstechnik zur Verfügung gehabt damals, sondern alles war ja noch sehr, also noch nicht so weit entwickelt, sag ich mal, was die Musikgeschichte angeht. Und es fühlt sich an, als würde da trotzdem in den Möglichkeiten, die man da hatte, oder in, wie man da gedacht hat musikalisch, da steckt so viel drin für mich. Und gerade diese vielleicht eine Limitierung, die man hatte, oder gewisse Regeln, die einen da eingeschränkt hatten, auch kompositorisch. Ich finde, da dann das zu hören, was da draus gemacht wurde, finde ich total toll. Weil ehrlich gesagt, das merke ich dann auch wieder in meiner eigenen Arbeit, zum Beispiel vor 10 Jahren, 20 Jahren oder in Projekten, wo man kein Live-Orchester zur Verfügung hat, zum Beispiel. Ja? Weil ich jetzt nicht zu einem Orchester hingehen kann und sagen, hier ist ein Geldkoffer, nehmt unser Zeug auf, ja, und alles klingt toll, sondern wo ich alles am Computer produzieren muss, virtuell, eben mit virtuellen Instrumenten, da habe ich eine Limitierung und da kann ich nicht alles machen, was ich will. Aber daraus, aus diesen Limitierungen, entstehen oft besonders kreative Sachen, merke ich auch. Und da kam, also wie gesagt, ich finde es total spannend, was da aus so Limitierung entstehen kann. Und das merke ich halt auch von damals in dieser historischen Musik, Regeln, die einen da beschränkt haben oder vielleicht einfach noch ja, gewisse Praktiken und gewisse Musikpraxis, die damals geherrscht hat. Mhm. Also ob das jetzt Sinn macht, was ich versuche zu erklären.
Ich höre sagen, wir sind da auch musikalisch durchaus auf einem ähnlichen Boot unterwegs. Ich möchte noch kurz eine Gruppe nennen, oder zwei vielleicht sogar, die zähle ich auch in die Gruppe der Bands, die durchaus, ich sag mal, historisch authentischere, eher komparativ Musik machen. Da lief aber auch schon einmal der Popkulturfilter drüber und zwar einmal ganz vielen bekannt, haben unter anderem auch den Soundtrack von Assassin's Creed Valhalla beigesteuert, Vatruna. Ganz toll, kennst du die? Bestimmt, oder?
Ja,
klar. Auf jeden Fall. Das ist eine, also die ordnen sie auch selbst, glaube ich, zu so einer Art, also Folk-Music, also mit F geschrieben, so Neopaganismus, also hier so mit Thor-Summer und so. Aber wichtig, kurz, ganz kurz, weil das besetzt wurde von jämmerlichen Neonazis und dem allem, was da dranhängt, das hat damit nichts zu tun. Es geht hier um diesen religiösen Aspekt und nicht das politische. Das finde ich hochfaszinierend. Und die benutzen auch zum Beispiel Instrumente wie Carnix, so ein keltisches Blasinstrument, so eine Art, ja, das sieht aus wie einen zum Beispiel Wildschweinkopf, aber es gibt auch andere Tierköpfe, die sind auf riesengroßen Stangen montiert und dann bläst man da hinein und dann kommen da so ganz gruselige Geräusche raus. Die werden zum Beispiel benutzt bei Live-Auftritten und es gibt noch eine andere Band, Heilung, die machen sowas auch. Das ist genau dieselbe Gruppe wie Vatruna auch. Die sind auch ziemlich bekannt und benutzen auch viele, ich sag mal, authentische Instrumente und das finde ich ganz faszinierend.
Das war so richtig toll, ja. Ja. Und das Carnix, was du erwähnt hast, ganz toll. Da bin ich auch ein ganz großer Fan von diesen Sounds, die da entstehen. Ich habe das mal gehört, ein Beispiel, jemand, der das spielt in so einem super halligen Raum, also in irgendeiner Kirche oder sowas.
Ja.
Was da für Resonanzen, Klänge entstehen, es ist einfach völlig wild.
Ja.
Und irgendwann habe ich mal vor mir so ein Carnix hier noch ins Büro oder ins Studio herzustellen oder an die Wand zu hängen. Das wäre mal noch so richtig cool. So ein Fischkopf oder Wildschweinkopf. Die sehen einfach so cool aus. Muss ich
sagen. Fantastisch, ja. Gut, und von hier aus können wir wieder zurückspringen in deine Biografie, weil wir haben es auch schon mal ganz kurz am Rande berührt, aber jetzt nochmal so richtig. Du hast es schon erzählt, du hast dann erstmal studiert nach der Schule, ne, um so eine Art Basis zu haben, das erstmal ordentlich anzugehen. Das ist ja auch alles sehr klug. Und dann aber, wenn ich es richtig gesehen habe, direkt nach dem Studium, da sind wir im Jahr 2018, hast du dann tatsächlich das eigene Produktionsunternehmen gegründet, nämlich Hipposcore. Das gibt's bis heute, da arbeitest du bis heute. Die große Frage ist jetzt erstmal, warum Hipposcore? Ich denke natürlich sofort an das Nilpferd, aber ist das gewollt? Hat das damit zu tun?
Also Hipposcore ist ja das Studio, mit dem ich Spielemusikkonzerte produziere, gemeinsam mit Orchestern zusammen. Und Audinity, mit dem wir die Musik schreiben, das ist schon haben wir schon 2012 oder 13 gegründet, tatsächlich. Also es gibt schon ganz lange. Und 2018 dann Hipposcore. Und ja, Hippo ist eines meiner Lieblingstiere. Und ich meine, warum nicht dann auch in Firmennamen, ne? Ich meine, wer hat was gegen Tiere? Tiere sind einfach toll. Ja. Tiere in einem Logo sind fantastisch. Ich meine, und ja, Hipposcore, so ist es dann entstanden. Ich meine.
Okay, nur, dass wir es jetzt nicht durcheinander werfen. Also es gibt Hipposcore seit 2018. Das ist das vor allem mit den Konzertproduktionen. Genau. Und dann gibt es noch Ordinity. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist das Label quasi, mit dem du Videospielmusik komponierst.
Genau.
Ja,
genau.
Seit 2012, phänomenal. Da wurde dann auch quasi die Gilde schon mit aufgenommen.
Sozusagen, genau. Also das hatten wir 2010 damals schon gemacht, aber so offiziell haben Robin und ich dann gesagt, ey, uns macht es total Spaß, hier zusammenzuarbeiten und Spiele, Musik zu schreiben und zu produzieren. Lass uns da doch eine Firma gründen.
Ja.
Und halt einfach mal so parallel.
Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe hier das Portfolio vor mir und also zwei Dinge. Erstens mal ganz grundsätzlich, da sind ganz phänomenale Spiele mit drauf und auch welche, mit denen ich schon so viel Zeit verbracht habe. Ich möchte zum Beispiel nennen Foundation. So viel Zeit mit verbracht, ein Aufbausimulationsspiel mittelalterlich angelehnt, ganz toll, knuffig, macht so viel Spaß, aber natürlich auch die Crusader Kings Spiele stehen hier drauf und auch sonst, und das ist die zweite Beobachtung, ganz viele Paradox Spiele, du arbeitest ja tatsächlich viel mit denen zusammen, ich habe es in der Abmoderation bestimmt auch schon erzählt, Crusader Kings 2 und 3 zu verschiedenen Erweiterungen, Europa Universalis, Victoria ist mit dabei. Die Frage, bevor wir da gleich noch mehr eintauchen, weil ich da auch auf eine ganz konkrete Produktion hinaus möchte, woher kommt eigentlich dieser gute Draht, sage ich mal, zu Paradox? Weil das ist ja eine ganz schöne Adresse. Also nicht nur das, sondern nicht nur, dass die einen großen Namen haben, sondern die sind ja auch genau das, wofür du gerne arbeitest. Also Strategiespiele und historisch auch noch. Also ein Perfect Storm, da ist alles Richtige zusammengekommen. Erstmal, Wie klappte denn das? Also wie gelang der Sprung, wenn man so will, von der Gilde 2 Renaissance, was ja auch toll ist, zu Paradox? Wie ging das?
Ja, wie ging das? Also die Verbindung gibt es schon länger. Das ist, glaube ich, hat begonnen 2015 oder 2016. Und zwar war ich da in Kontakt mit dem damaligen Inhouse-Komponisten von Paradox, der dort angestellt war, dem Andreas Waldetoft. Und ich hatte ihn mal gefragt, gibt's von deiner Musik, wahrscheinlich Crusader Kings 2 oder irgendwas, was es damals halt schon gab, gibt's da denn Noten, die man im Konzert aufführen könnte, einfach weil mich das Thema damals schon interessiert hatte. Und er hat gesagt, nee, gibt's kaum. Aber wenn jemand das für Orchester irgendwie transkribieren möchte, dann wäre das ja schön. Er wird sich natürlich freuen. Und ich habe gesagt, das mache ich. und dann habe ich das gemacht, habe angefangen, nie fertig gemacht, lustigerweise. Oder was heißt lustigerweise eigentlich? Weil es gab halt keinen richtigen Anlass. Ich hatte da, um das wirklich zur Aufführung zu bringen, es war dann eher halt ein Projekt, was ich dann nicht weiterverfolgt hatte. Es gab auch keine wirkliche Pflicht, war jetzt kein offizieller Auftrag oder so. Aber ich habe dann eine gute Freundschaft mit Andreas trotzdem aufgebaut und er hat uns dann mal den Robin und mich für eine Erweiterung von Crusader Kings 2 damals mit an Bord geholt. Oder war es Europa Universalis 4? Ich weiß, eins von beiden. Und zwar ging es dann da um 10 Minuten Musik oder so für eine spezielle Kultur. Und ich glaube, er hatte einfach keine Zeit damals, um das selber zu machen. Und er hat ihm gesagt, er bräuchte mal Hilfe und ob wir das nicht machen können, weil er hat irgendwie uns Musik angehört von wahrscheinlich die Gilde oder was wir damals sonst noch so gemacht hatten, was ja auch schon ein bisschen in die Richtung ging, musikalisch, also historisches Setting, bisschen Orchester dabei, und bisschen den Stil trifft. Und scheinbar hat es ihm irgendwie gefallen gehabt. Und ja, so kamen wir dann rein und, vielleicht haben wir da einigermaßen okay Arbeit gemacht. Jedenfalls kam Paradox dann immer mal wieder zu uns und wollte neue Musik von uns. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und jetzt sind wir da wirklich immer sehr viel in der Zusammenarbeit mit denen. Und das macht einfach richtig viel Spaß, egal um welches Spiel es geht oder um welches Setting.
Ja.
Richtig cool.
Wir machen jetzt mal hier eine Nervositätsskala auf, um mal einzurahmen, wie aufregend diese Arbeit an diesem ersten Paradox-Projekt war, weil, das muss ja dir damals schon klar gewesen sein, das könnte hier Türen öffnen und zwar ganz schön große Türen, das ist ja schon alles andere als schlecht. Nervositätsskala, ich mach die mal so auf, damit du einordnen kannst, wo du damals gestanden bist, dass, ich würde sagen, das entspannte, der entspannte Teil der Skala ist, als du damals deine Tanzpartnerin zum Ball gefragt hast. Und das Maximum bin ich, als ich meine Tanzpartnerin zum Tanz gefragt habe. Wo würdest du dich jetzt verorten auf dieser phänomenalen Skala bei der Arbeit für Paradox?
Ja, wahrscheinlich irgendwo zwischendrin, weil so ganz unaufgeregt war ich damals beim Tanzkurs jetzt auch nicht. gebe ich schon gerne zu. Aber ich glaube, es ist auch so eine fließende Skala, weil erstmal haben wir gesagt, okay, wir haben relativ viel Zeit für das Projekt. Wir machen jetzt da das Beste, was wir jemals gemacht haben, was ja noch nicht so viel war zu der Zeit. Aber wir haben das dann gemacht und es hat den Leuten bei Paradox auch gefallen. Und dann haben wir alle Tracks, die wir liefern sollten, abgegeben. Und Robin und ich kamen auch aus einer ähnlichen Ecke. Also er ist aus Kulmbach, das ist auch nicht so weit von hier. Und dann haben wir uns getroffen am Tag vor der Deadline, hatten alles abgeschickt und waren Pizza essen, haben Bier getrunken oder so und haben uns dann gefreut, dass wir das jetzt so gut über die Bühne gebracht haben. Und dann kam am Tag vor der Abgabe noch die E-Mail, ja, das eine Stück, das passt nicht. Könnt ihr das bitte nochmal machen? Und da waren wir eher wahrscheinlich bei deiner Tanzkurs-Nervositätsskala unterwegs, weil wir dann gesagt haben, oh nein, jetzt gibt's Arbeit. Und wir sind aufgewacht und haben die E-Mail gelesen, oh nein, jetzt in einem Tag noch ein Rewrite komplett.
Oh Gott,
das wird noch heftig. Und dann haben wir uns zu zweit hingesetzt, haben uns wahrscheinlich komplett zerfleischt, weil aus Nervosität und Anspannung und gesagt, nein, das ist keine gute Idee, Robin. Doch, das ist eine gute Idee, Yannick. und sagt, deine Idee ist blöd. Oder so. Und lass uns das jetzt noch heute zu Ende bringen. Ja, wir haben dann einen Track gemacht, der wurde abgesegnet. Und vielleicht hat der Druck da auch wieder geholfen.
Ja, ja. aber liebe Kinder da draußen, das ist keine ideale Arbeitsumgebung. Das können wir hier festhalten, das wollen wir eigentlich nicht.
Nee. Es ist auch nett. Ich glaube, es war auch ein bisschen eher ein Test, um zu sehen, können wir auch mit sowas, mit Rewrites umgehen oder mit Feedback umgehen. Ich weiß nicht, wie es war. Jedenfalls, wir hatten halt dann nicht so viel Zeit haben dann halt was geliefert, was aber ganz gut war.
Ja.
Offenbar. Und dann kam das zustande. Aber so war die Nervositätsskala dann doch ein bisschen fließend.
Abgefahren. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz aktuellen Projekt von dir. Ich bin ja auch wahnsinnig neugierig. Und auch hier bitte wieder Blutgrätsche, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Beziehungsweise vielleicht fange ich einfach nur an und lass dich den Rest erzählen, damit ich nichts falsch mache. Du warst jetzt kürzlich auf Reisen, sag ich mal. Ne? Du warst auf Reisen in, und jetzt kommt schon das erste Fragezeichen, in Budapest?
Letztens war ich in Bratislava.
Guck mal, für war schon falsch.
Aber in Budapest haben wir auch tatsächlich Orchester aufgenommen, aber da waren wir nicht vor Ort, sondern das haben wir nur remote gemacht.
Guck mal, gut, dass wir jetzt schon anfangen zu wackeln. Ich fange mal lieber, vielleicht erzähl ich lieber das, von dem ich sicher weiß, dass es stimmt. Also, du warst beschäftigt mit den Aufnahmen für die Musik, für die, jetzt glaube ich sogar, oh Gott, die ist schon erschienen tatsächlich, ja, für die große nächste oder letzte Erweiterung von Crusader Kings 3, nämlich Roads to Power. Oh, übrigens, Crusader Kings 3, falls die Leute es nicht kennen sollten, Globalstrategie, Mittelalter weltweit, gigantisches Ding. Ich hoffe einfach, Vergangenheitsdom hat in der Anmoderation schon ein paar Worte darüber verloren. Ansonsten seid ihr jetzt hoffnungslos verloren. Also, Crusader Kings 3, Roads to Power, hast du und jetzt fange ich schon an zu schwimmen, die Musik komponiert für, und jetzt wage ich mich hinaus, Byzanz, eine Fraktion, / Kultur, beides ist richtig in dem Kontext des Spiels, Fragezeichen.
Genau. Top. Das war perfekt.
Ich bin so erleichtert. Ja.
Ja, genau, das war ein richtig cooles Projekt, richtig spannend auch, weil wir es da nämlich auch ein bisschen anders aufgezogen hatten als üblicherweise.
Ja.
Wir einfach Musik komponieren, dann nehmen wir sie auf und dann ist sie fertig. In dem Fall war es halt so, es sollte ein sehr großer Faktor authentische byzantinische Gesänge auch mit drin sein. Und das aufzunehmen ist gar nicht so leicht, weil es gibt nicht so viele Leute, die man aufnehmen kann, die Experten in byzantinischer Musik sind. Wir haben dann einen Professor gefunden in München an der Universität, der sich da sehr gut auskennt. Der wusste von dem Spiel jetzt erstmal wenig, aber da war offen, mit uns zu arbeiten. Und wir haben dann seine Liturgien, die er so singt, also alte Liturgien, aufgenommen und dann Arrangements außenrum gepackt. Das heißt, es waren dann halt Public Domain. Stücke, Musik, Komposition, um die wir dann halt Arrangements außenrum gepackt haben. Und das war ein ganz interessanter Ansatz, weil so konnten wir halt den authentischen Charakter von dieser byzantinischen Musik beibehalten, aber in den Gesamtcharakter von dem Crusader Kings Soundtrack mit einbauen. Was ja irgendwie die Herausforderung war, wie kriegt man das zusammen? Weil es soll ja ein Soundtrack-Vibe haben, ja, aber trotzdem Authentizität mit drin sein.
War das dann auf Latein oder auf Griechisch?
Ja, das war Griechisch dann.
Abgefahren, mega krass. Und was mich da auch interessieren würde, ist ja super cool, dass Paradox da sagt, so, ne, wir wollen das authentisch haben, damit das auch ordentlich passt. Gab es denn nochmal, wie nenne ich das denn, so eine Art Authentizitätskontrolle seitens des Studios, als ihr dann fertig wart? Oder haben die gesagt, Janik, ne, unser alter Freund, wir vertrauen dir, du machst das schon, frag einfach Leute, die sich auskennen und dann liefer uns die MP3 Montag. So. Wie lief das denn?
Nee, wir arbeiten da schon sehr eng mit dem Team zusammen oder den Teams dort. Und da wird ja schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass das alles passt und dass das stimmig ist. Und dass wir den richtigen Vibe von Byzanz einfangen.
Aber checken die, dass ihr die Experten gefragt habt? Also müsst ihr dann sagen, mit wem ihr da zusammengearbeitet habt?
Ja, das machen wir sowieso. Also wir kommunizieren sowieso, mit wem wir arbeiten, weil die Leute sollen ja auch Credit bekommen.
Spannend.
Also die Musiker, mit denen wir arbeiten, mit denen wir aufnehmen, sei es ein Orchester oder ein Solist, die wollen wir eigentlich immer nach Möglichkeit irgendwo featuren und Credit geben.
Ja.
Weil die bringen halt die Musik auch zum Leben natürlich.
Ja, ja.
Und das ist schon sehr wichtig.
Ja.
Und zum Beispiel der Professor Nikolakopoulos, mit dem wir ja aufgenommen haben, dann ganz viel, der ist auch ganz stark gefeatured in einem Death Diary zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall ganz transparent mit Paradox abgestimmt.
Ja, so jetzt haben wir also den Professor aus München, der singt die Liturgien da auf Griechisch und die haben ja, ich bin da jetzt kein Experte, aber die haben ja immer einen ganz eigenen Rhythmus und eine ganz eigene Stimmung, diese Kirchengesänge. Wie habt ihr dann oder du das dann genutzt als Grundlage, um daraus dann wirklich diesen Soundtrack zu komponieren? Weil ich kann mir vorstellen, da muss man ja nicht nur drum rumarbeiten und überlegen, wie passt da jetzt Videospielmusik mit dazu, sondern auch womöglich, weiß ich nicht, die Liturgie selbst auf eine Weise anpassen an die Bedürfnisse eines Videospiel-Soundtracks. Also wie sieht das aus, damit man am Ende dann diesem Sinfonieorchester da in Bratislava zum Beispiel was vorlegen kann und sagen kann, so Leute, und das ist jetzt das, was ihr jetzt alle spielt?
Also in dem Fall die Liturgien und die Gesänge, die waren vor allem für die Mood-Tracks, also die Ambient-Musik im Hintergrund, haben wir die dafür verwendet und weniger für diese Event-Musik, wenn jetzt im Spiel irgendwas passiert und dann gibt's einen Cue und die richtige Musik muss spielen. Das ist dann eher das Orchestrale und die Hintergrundmusik, das ist dann eher der Gesang oder diese Gesänge, diese Chants im Hintergrund. Und da haben wir dann ein bisschen mehr Freiheit auch, das zu verpacken und gleichzeitig ist auch nicht ganz so orchestral, sondern das ist dann mehr irgendwo mal ein Liegeton, was aber ja auch passt zum Stil von dieser byzantinischen Musik, weil das ist ja oft ein Grundton, über den dann der Kantor eine Melodie singt und das passt dann ganz gut eigentlich sogar zu diesem Mood-Musik-Konzept, der da in Crusader Kings gehandelt wird. Und so haben wir das dann eigentlich ganz gut verpacken können und haben halt dann noch ein paar unser Zeug außenrum, unseren eigenen Sound und unsere eigene Musik außenrum gepackt, das Arrangement genommen, haben Melodien nochmal verarbeitet und zum Beispiel mit einer kretischen Lyra spielen lassen.
Oh.
Ein Freund von uns, dem Bastian Kieslinger, der das sehr toll spielt. Oder mit einer mittelalterlichen Gambe und dann da eben den Kontext ein bisschen verändert. Also es ist nicht 100% authentisch, weil Instrumente gibt es eigentlich wenig in diesen byzantinischen Gesängen. Aber das sind auch übrigens alles Sachen, die ich auch erst gelernt habe die wir gelernt haben, weil auch wir sind keine Experten in byzantinischer alter Musik. Und deswegen war es ja auch so wichtig, mit den Experten zusammenzuarbeiten. Und dann kommt erst das Richtige raus.
Ja, abgefahren. Abgefahren. Ihr habt so viele Fragen noch. Vielleicht erstmal die eine kleinere, einfach nur so am Rande, weil mich das interessiert. Spielst du auch selber Crusader Kings 3? Also hast du da auch auf dieser Ebene einen Bezug dazu?
Ja, schon. Also ich spiele es nicht so viel, wie ich spielen könnte.
Ja.
Tatsächlich. Oder wie ich gerne möchte, weil es halt ein Spiel ist, wo man sehr viel Zeit rein investieren muss.
Ja.
Aber Also ich kenne das Spiel gut, habe das schon ganz lange, begleitet mich das. Von daher ein bisschen den Eindruck, wie wird es im Spiel funktionieren und was braucht das Spiel, welchen Sound braucht es.
Ja, erträgst du es, deine eigene Musik dann im Spiel zu hören? Es gibt ja auch Leute, die halten es nicht aus, ihre eigene Arbeit dann nochmal irgendwo zu erleben.
Doch, das geht schon, aber wenn man es dann irgendwie mal, wenn man es dann irgendwie spielt später, vor allem wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dann merkt man natürlich auch, oh, das würde ich jetzt aber anders
machen. Na klar.
Ah, was hast du da denn gedacht? Ah, oh, da war schön. Bestimmt die Zeit zu knapp. Ah, ja, da hättest du über den Wix doch nochmal drüber gehen müssen. Sehr ah, schön. Da ist eine Quint-Parallele. oder solche Sachen, ja.
Und dann frage ich mich, weil das klingt ja wirklich auch nach einem Auftrag, der ja super umfangreich ist. Also Recherche, historische, mit den Leuten in Kontakt treten, Rückabsprache mit Paradox, das Komponieren selbst, Feinjustierung, Absprache mit dem Konzertorchester und so weiter und so fort. Also du kannst wahrscheinlich jetzt keine Zahlen nennen, um Gottes Willen, aber sind das Aufträge, wenn wir jetzt von der finanziellen Seite aussprechen, wo du sagst, okay, einen davon in der Größenordnung pro Jahr, dann passt das schon irgendwie? Oder ist das eher was, wo du bei so einem Auftrag sitzt und denkst, okay, wir sollten jetzt auch langsam mal fertig werden, weil wir müssen ja noch dieses Jahr einiges anderes machen, um auf unsere schwarze Null zu kommen. Wie kannst du das so ein bisschen so einordnen?
Das hängt echt ein bisschen vom Projekt ab und vom Umfang. Also ja. Am wichtigsten für uns ist halt unser Kompositionshonorar und wir halten das meistens auch separat von den Live-Aufnahmen von PG, was wir da bekommen. Und dann schaut man eben einfach zu unserer eigentlichen Kompositionsarbeit und Produktionsarbeit, wie viel können wir dann live aufnehmen? Im besten Fall so viel wie möglich natürlich, aber welche Lösungen gibt es da, um das möglich zu machen? Und also wir arbeiten immer an mehreren Projekten im Jahr. Also wir sind ja auch zu zweit. Wir haben dann halt doppelt so viel Kapazität natürlich, wie wenn man es alleine machen würde, aber gleichzeitig halt auch die immer jemanden, mit dem man Rücksprache halten kann, mit dem man sich austauschen kann. Und wir arbeiten immer an verschiedenen Projekten. Vor allem, weil es auch schwer zu sagen ist, wie lange dauert ein Projekt wirklich. Oftmals, außer es ist ein kleineres, überschaubares Projekt, aber manche Spiele dauern ja über Jahre, wo wir involviert sind. Und das von daher können wir nicht sagen, ein Projekt, das machen wir und dann ist finanziell alles tipptopp. Ich meine, dann verschiebt sich mal was und auch die Rechnung verschiebt sich.
Ja.
Also wir haben da immer verschiedene Sachen parallel eigentlich, die wir gleichzeitig machen.
Spannend. Auch nochmal eine kleine Frage im Hinblick auf diesen Produktionsalltag, die mich brennend interessiert. Und zwar, natürlich, es ging ja leider jetzt nicht anders, die Sache mit der KI. Es ist ja jetzt schon so, ich als Normalo kann mir irgendwie einen Text überlegen für einen Song, einfach irgendwie da zwei Absätze schreiben und dann mit einem Gratis-Tool das Ding füttern mit meinem Text und dann sagen, und jetzt gibt mir 8 Lieder daraus, alle in einem unterschiedlichen Stil und Genre und dann bekomme ich das. Und für mich und meine Privatohren völlig genügend, aber natürlich ohne Mitwirken einer menschlichen Persönlichkeit. Ist das, diese Technologie, etwas, mit der du sorgenvoll umgehst oder ist das etwas, wo du denkst, oh shit, das ist gerade eine Entwicklung, die könnte unsere Jobs auch gefährden oder hast du da ein Vertrauen in die Branche oder ich weiß es nicht, dass die sagen, okay, menschengemachte Musik ist uns was wert oder gibt es sogar so einen Mittelweg, wo du sagst, hey, wir vertrauen auf euch, Paradox oder wer auch immer, aber wir haben hier in unserem Arbeitsvertrag eine Klausel, dass ihr unsere Musik nicht für KI-Fütterung benutzen darf. Also wie geht ihr damit um?
Also wir beobachten natürlich schon, was da so passiert. Aber zum aktuellen Zeitpunkt haben wir eigentlich keine Angst um unsere Jobs. Sag ich mal ganz ehrlich. Ich meine, es gibt dann immer mal Tools, die wieder im Gespräch sind, wo man sagt, boah, wie realistisch klingt das denn, was da rauskam und wie toll klingt das denn? Und dann kommt halt raus, okay, es wird mit irgendwie unlizenzierter Musik trainiert und eigentlich ist da vieles rechtlich noch überhaupt nicht klar und das kann auch in einem Spiel, in der Spieleproduktion niemand einsetzen ohne Bauchschmerzen, weil das muss ja alles auch rechtlich ganz klar geregelt sein. Sind alle Rechte an der Musik da oder begeht man irgendwie Urheberrechtsverletzungen am Ende noch Ende des Tages? Und außerdem auch diese ganze Recherchearbeit und Teamarbeit und versuchen, einen Sound zu entwickeln, der wirklich auch zu dem passt, was vielleicht im Spiel schon vorhanden ist, das dann in einen neuen Kontext zu setzen, das Ganze dann auch konsistent zu machen, und nicht nur dieser eine Track passt, dann machen wir einen anderen Track mit AI, der klingt vielleicht wieder irgendwie anders, aber alles klingt nicht konsistent und irgendwie dann doch ein bisschen holprig oder sehr holprig sogar. da haben wir keine Bedenken, weil das kann die AI einfach nur nicht liefern. Und ich merke es ja auch nicht oder kriege bisher nicht mit, dass aktiv versucht wird, uns jetzt zu ersetzen.
Ja.
Das kann schon auch mal passieren, dass man sich überlegt, brauche ich für das und das wirklich Musik in ein paar Jahren vielleicht, ne? Muss ich da jetzt wirklich jemanden anheuern? Aber ehrlich gesagt, das zu entwickeln, zu implementieren in die Produktion, alles zu klären, auch das ist nicht umsonst. Also auch dann kann es mal Sinn machen, vielleicht auch eine Person zu wie uns oder ein Studio wie uns anzuheuern und dann auf der sicheren Seite zu sein, eine gute Zusammenarbeit zu haben. Und ja, ich glaube, da ist die Technologie noch nicht weit genug, dass das passieren wird.
Spannend. So schnell. Da werde ich auf jeden Fall nochmal, ne, wir werden es ja hören, wieder in ein paar Jahren, nehme ich mal an. Dann, leite ich wieder ein. Dann werde ich mal fragen, wie es aussieht.
Setze mich wieder ein und dann sage ich,
oh Gott, ja, keine Arbeit mehr.
Ja.
Nein, das wünscht mir natürlich niemand, um Gottes Willen. Ich finde das auch, ich gucke da auch sehr bedenklich drauf. Ich habe da auch große Bauchschmerzen, aber es war interessant, mal dieses kleine Schlaglicht von dir dazu zu hören. Zum Ende unseres Gesprächs, Janik, habe ich noch eine Frage, die jetzt nochmal abzielt auf deinen persönlichen Geschmack, weil das ist natürlich immer interessant zu hören, was da eine Person nennt, die sich beruflich damit auseinandersetzt. Und zwar, gibt's denn, und es, du darfst jetzt kein Spiel nennen, wo du selber mitgearbeitet hast, einen Soundtrack von einem Spiel, wo du davor sitzt und denkst, mega geil, das ist so toll gemacht, das finde ich beeindruckend, das ist einfach entweder emotional mitnehmend oder handwerklich total schön, schön abgestimmt. Gibt's da was, was dir einfällt? Ich habe auf jeden Fall einen, wo du sagst, mega, muss ich wirklich meinen Hut vorziehen.
Mhm. Da gibt es auf jeden Fall einen Soundtrack, gerade einen Spiele-Soundtrack, der mich immer wieder begeistert und den ich ganz viel anhöre und ganz viel schon studiert habe, auch für eigene Inspiration, sage ich mal, oder Anregungen, wie damit umgegangen wird, weil es in einem ähnlichen Bereich ist, in dem wir auch arbeiten oder in dem ich arbeite. Und zwar ist das Civilization 6.
Ich drehe durch, Janik. Ich wollte genau dasselbe. Das steht hier auf meinem Zettel. Ohne Witz, ich lüge nicht. Okay, ich gebe dir die Bühne, ich höre dir zu. Wir haben denselben Grund, das weiß ich jetzt schon.
Das ist ja unfassbar. Auch das ist wieder nicht gescriptet.
Nee, wirklich.
Also ich finde das ganz toll, weil erstens ich ganz spannend finde, wie da die traditionellen, authentischen Melodien von verschiedenen Kulturen oder Nationen eingearbeitet worden sind, weil ich denke, was ist authentischer als wirklich traditionelle Melodien zum Beispiel von einem bestimmten Land oder bestimmter Kultur, Zivilisation in den Soundtrack einzuarbeiten und wie das dann auch durch die verschiedenen Äras im Spiel verarbeitet wird. Also man beginnt dann, man hat eine Melodie, die wird zunächst in der, ich glaube, es heißt Ancient Era, mit einem Solo-Instrument ganz fragmentarisch gespielt. Dann später, Mittelalter oder so, spielt es ein kleines Ensemble aus historischen Instrumenten. Dann gibt es das große symphonische Arrangement von derselben Melodie. Und dann ganz spät im Spiel kommen dann noch die Synthesizer dazu, also wie sich das entwickelt und zum einen auf die Zeitentwicklung Rücksicht nimmt, aber auch einen tollen, vielseitigen Soundtrack mit hoher Produktionsqualität und eben diesen authentischen Einflüssen. Das finde ich total beeindruckend, wie das umgesetzt ist.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Finde das ganz toll, auch die Komplexität, ne, wie sich das dann verändert im Spieldurchlauf, das ist einfach, ich bin da ganz angetan. Schön, guck mal, da sind wir nochmal auf einen gemeinsamen Nenner geendet, nachdem wir ja das Gespräch begonnen haben mit ganz unterschiedlichen persönlichen Kindheitserfahrungen beim Abschlussball. Toll, so kam die Zange zusammen. Schön. Du.
Total toll.
Janik, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich fand das ganz großartig. Ich freue mich ganz toll, dass das geklappt hat und du einen Einblick nicht nur mir, sondern uns geschenkt hast in deine wahnsinnig spannende Arbeit. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dich eingeladen habe. Da fallen mir genug andere Gründe ein, dich wieder vor dem Mikro sitzen zu haben. Vielen Dank.
Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und ja, lass auf jeden Fall einfach gerne wieder reden.
Ja, schön.
Das macht einfach viel Spaß.
Und ach du.
Danke auch für das schöne Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich wink dir zu und bekniee dich, nicht sofort rauszugehen aus unserem Aufnahmetool, weil dann ist die wunderschöne MP3 weg und die Leute da draußen haben nichts zu hören.
Ich bleib hier.
So, es wurde alles richtig gemacht. Niemand hat vorzeitig den Aufnahmeraum verlassen. Deswegen konnte ich euch diese wunderschöne MP3 hier präsentieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und Freude damit. Wenn dem so war, dann lade ich euch herzlich ein, diesen Podcast zu empfehlen auf den gängigen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Da kann man Sternchen verteilen und ich wäre ganz dankbar, wenn ihr das tut, damit auch andere Leute auf diese wundervolle Welt von OKCOOL aufmerksam werden. So, und nun wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, tollen Abend, wunderschönen guten Morgen. Wir hören uns ganz bald wieder.